Hier ist die Sendestelle Berlin.
Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage...
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Denken auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen.
Und weil der Ausdruck stark Druck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich bin jetzt nicht so Fernseh- oder Videoaffin oder telefonnärrisch oder Laptop-scharf. Deshalb, also ich finde so Haushaltsgeräte immer ganz toll, wenn es da neue Sachen gibt, aber dann hätte ich auch gern noch eine größere Küche. Also wenn es da irgendein technisches Ding gäbe, dass man Räume vergrößern kann, um die Geräte aufzubewahren, wäre es super.
Die Medienfrau Eni van der Maiklok jetzt ist nicht so Fernseh- oder videoaffin. Sie präsentiert auf der 54. IFA 2014 demzufolge einen Backofen. Wir präsentieren Ihnen dafür partiell die 54. IFA hier im Radio 1 Medienmagazin vom 6. September 2014. Die Fernseh- und videoaffinen, telefonnärischen, Laptop-scharfen heißen, und damit bitte ich mal von links anfangend, die Dame.
Vera.
Rainer.
Richard. Robin,
Daniel
und Markus.
Sie merken, liebe Beitragszahler, wir schonen keine Kosten und Mühen, Sie umfangreich zu informieren. Radio 1 Medienmagazin, live von der internationalen Funkausstellung, aber auch immer gerne kurz IFA genannt. Wir dürfen das gläserne Studio benutzen, das hier das IFA-Radio täglich von 10 bis 18 Uhr in Beschlag nimmt. Allerdings haben wir einen Nachteil, 18 Uhr schließen hier die Hallen. Deswegen habe ich mir alle wichtigen Leute einfach mal eingesperrt. Als Ersten begrüße ich Markus Richter, er ist Technikjournalist. Man hörte ihn bei Trackback früher bei Fritz und ist jetzt Redakteur-Moderator bei der Sendung des Deutschlandradio Kultur Breitband. Du bist sicherlich fokussiert auf ganz bestimmte Anwendungen. Was hast du dir angeguckt?
Ich finde gerade bei diesen großen Messeveranstaltungen, die für Konsumenten gedacht sind, also für den Endanwender, immer spannend, welche Technologien jetzt auf diesem Kipppunkt stehen zwischen, die sind jetzt neu, die sind jetzt eingeführt und die müssen sich jetzt mal im Markt durchsetzen. Und da gibt es halt dieses Jahr zwei. Das eine sind, man sieht es überall, die Smartwatches, die halt jetzt in der dritten oder vierten oder fünften Generation rauskommen und die jetzt, glaube ich, beweisen müssen, dass sie jetzt wirklich was können, was irgendjemand überhaupt interessiert. Technisch sind sie soweit, praktisch bin ich mir da nicht so sicher. Und das andere, wovon man hier ganz, ganz, ganz wenig hört, sind 3D-Drucker. Auch die sind langsam sozusagen da angekommen und sagt, das könnte schon interessant sein für Privatanwender, aber braucht das überhaupt jemand? Und das sind die beiden Sachen, die mich in der IFA sehr interessieren.
Dazu werden wir nachher noch was hören, ausführlich von dir. Vera Linz, auch bei Breitband zu hören, aber auch im Radio 1 Medienmagazin und überhaupt ARD-weit als Medienjournalistin. Was hast du dir angeguckt?
Ich bin auf die Suche gegangen nach dem Radio auf dem Smartphone. Da werden wir ja später auch noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ich habe mich nämlich gefragt, ob man klassisches Broadcasting auch über mobile Devices, also wie Smartphone und Tablet zum Beispiel, hören kann. Und ich bin nicht so richtig fündig geworden, aber dazu nachher vielleicht mehr.
Daniel Fiene von der Mediensendung Was mit Medien auf D-Radio Wissen unter anderem, auch gelegentlich im Medienmagazin zu hören als Autor. Du hast ja so ein bisschen den Ruf, Nerd zu sein.
Danke.
Weil du trägst Mütze und läufst andauernd mit den neuesten Gadgets rum. Ist das so? Interessiert dich das Neueste oder das, was du möglicherweise für die Arbeit dann doch brauchst?
Ich bin da ganz bei Markus. Also guck dir mal meine Armgelenke an, die sind noch komplett, ja, leer. Also da ist jetzt bewusst nichts dran. Ich finde das sehr interessant, wenn man sich die ganzen Smartwatches mal anschaut. Und meine Frage ist so ein bisschen, A, wann können die Hersteller uns überzeugen, diese Dinge auch wirklich zu benutzen? Und B, die ganzen Geräte, die jetzt hier auf der IFA gezeigt werden, können die eigentlich am Dienstagabend dann weggeschmissen werden, wenn Apple eventuell seine neue iWatch produzieren möchte? Das ist, glaube ich, so eine interessante Frage, auf der Antwort, wo ich gespannt bin. Aber auch so andere Fragen, wie zum Beispiel, warum gibt so ein Mensch wie Mark Zuckerberg 400 Millionen Dollar in bar aus, um eine Virtual Reality Brille zu kaufen? Also auch die Firma dahinter. Und packt da nochmal ein dickes Aktienpaket mit drauf, was sogar noch viel wertvoller an sich ist als durch den Kauf vom Fotonetzwerk Instagram. Und da gab es eine neue Auflage von der Brille, auch hier auf der IFA zu sehen. Die habe ich schon getestet und das war wahnsinnig faszinierend. Und ich erhoffe mir so ein bisschen den Einblick, warum gibt man dafür so viel Geld aus?
Da hören wir gleich deinen Bericht. Der Einzige, der hier im Raum ist und uns Auskunft geben kann, ob das, was hier ausgestellt wird, möglicherweise übermorgen Schrott sein könnte, ist Richard Gutjahr. Nicht, weil er ein Apple-Fanboy ist, sage ich mal, sondern weil er die Chance hat, in den USA dabei zu sein am 9. September, wenn Apple dort die neuesten Produkte präsentiert. Und du bekommst auch immer ganz gute Vorabinformationen. Stimmt das? Gibt es die iWatch?
Also ob es die iWatch gibt, das weiß ich nicht. Den Namen hat auch noch keiner wirklich gehört. Aber dass es etwas Neues geben wird, das streitet noch nicht mal Apple ab. Das heißt also, es wird eine riesige, bombastische Show werden, die auch im Livestream übrigens gestreamt wird. Also man kann sich das dann schön angucken. Nach der IFA, schön, die haben extra gewartet. Ja, 19 Uhr deutscher Zeit. Da hat man noch Zeit, also nach Hause zu kommen und sich das mal anzugucken. Und ich werde dann in Cupertino mit dabei sein und das Ding, was auch immer es nachher ist, mir dann auch anzuschauen und auch in die Hand zu nehmen. Und wie Daniel schon sagte, es kann sein, und Apple ist da ja schon sehr, sehr geheimnisvoll, aber auch sehr siegessicher mit allem, was die da schon so durchgestochen haben. Es kann sein, dass eine Menge von dem Zeug, was wir heute hier auf der IFA gesehen haben, ab Mittwoch dann schon wieder zum kalten Kaffee gehört.
Das ist jetzt nicht nur eine, ich sag mal, freundliche Umschreibung für einen Fluch, denn letztes Jahr gab es ja auch schon von Samsung eine Watch und man dachte, dass Apple auch zeitgleich, da gab es dann das iPhone 5 in Gold, Silber und irgendwas. Also das war so die Neuerung und man hat jetzt ein Jahr Zeit gehabt, diese Uhr, wenn sie dann kommt, zu perfektionieren. Andererseits ist ja Apple dafür bekannt, dass man Produkte auf den Markt wirft, die man wirklich gebrauchen kann. Da bist du aber eher dann wieder skeptisch. Eine iWatch, wozu?
Das ist genau das und Daniel hat das ja schon angesprochen. Wird es dieser Firma gelingen, etwas uns zu verkaufen, was wir dann auch wirklich nicht nur haben wollen, sondern auch wirklich brauchen können wollen. Bislang ist mir also diese Antwort hier noch jeder Hersteller schuldig geblieben. Ob das Motorola gewesen ist mit seiner Moto oder eben auch Samsung, die ja hier alles auffahren, was es überhaupt nur an Technik gibt.
Aber es der Presse dann ziemlich schwer macht, auf der anderen Seite da mal konkrete Fragen zu stellen. Also wir hatten irgendwie nicht das richtige Band. Vera war auch dabei und hat dann eine Absage einfach bekommen.
Genau, ich habe versucht, also wir waren ja zu dritt mit Daniel am Vormessetag hier, konnten niemand sprechen, durften ja nicht mehr in die Halle und dann war es nicht möglich, irgendeinen Pressesprecher ans Mikrofon zu bekommen.
Und jetzt stehen natürlich Schlangen, so wie im Lenin-Mausoleum und wollen diese Uhren sehen, um sich ein eigenes Bild natürlich zu machen. Auch ein schöner Gag, sich zu reduzieren, um dann so eine etwas größere Aufmerksamkeit damit zu erzeugen. Daniel?
Ich wollte sagen, wir treffen morgen den Samsung-Deutschland-Chef um 10 Uhr und machen ein kleines Interview, dann zu hören hier dann im IFA-Radio.
Gut, wir hören jetzt gleich mehr aus der Küche von Daniel Fiene und von Markus Richter, also sprich, womit sie sich beschäftigt haben. Richard, wir schicken dich schon mal fast in die USA und hoffen dann auf einen Bericht auf deinem Blog gutjahr.biz. Stimmt doch, oder?
B-I-Z.
Naja.
That's right.
Babum, live von der Internationalen Funkausstellung der IFA 2014, das Radio 1 Medienmagazin. Und wir haben es schon angedeutet, 3D-Drucker haben sich möglicherweise in den letzten Jahren so entwickelt, dass man damit tatsächlich was anfangen kann. Letztes Jahr haben wir eher so einen Granulat-Scheiß gesehen. Also da konnte man sich für den Heimbedarf irgendwelche kleinen wachsähnlichen Figuren machen mit den Dingern, die auf den Markt geworfen wurden. Markus Richter, was hat sich denn inzwischen getan?
Naja, zum ersten Mal muss man sagen, dass es tatsächlich so ist, dass die jetzt zuverlässig funktionieren. Das war tatsächlich nicht immer so. Ich habe mit Philipp Stefan vom Computermagazin CT Hacks gesprochen. Der meint, es ist jetzt wirklich so, man kann halt den Druckauftrag losgeben und dann hat man wirklich zuverlässig ein Ergebnis. Das ist was Neues im Bereich der 3D-Drucker. Dann ist es auch so, dass die Kosten sinken. Also so eine Maschine gibt es mittlerweile für ab 600 Euro. Das ist natürlich immer noch für einen Endanwender sehr viel Geld, aber das ist schon weitaus weniger als 1000. Und da kann man schon drüber nachdenken, so für ein exklusives Hobby könnte das vielleicht was sein. Und tatsächlich ändert sich auch was an den Materialien. Die gibt es zum Beispiel mittlerweile auch inflexibel. Also auch da gibt es Dinge, dass man sagen, okay, die funktionieren jetzt, also erst jetzt muss man ja fast dazu sagen, auf eine Art und Weise, dass man sagt, das ist wirklich ein Gerät, mit dem man sich auch als Konsument abgeben will, weil es jetzt eine konsistente Leistung bringt, die das hält, was es verspricht.
Also das muss man vielleicht nochmal erklären. Das ist praktisch wie ein normaler Drucker. Da ist ein Material drin, was verformt werden kann. Und dann scannt man in 3D ein Objekt seiner Wahl und dann kommt das nochmal 1:1 als Modell. Ich weiß nicht, möglicherweise kann man da auch verschiedene Größen einstellen. Es wäre ja sinnvoll, dass man auch kleinere Abbildungen machen kann von demselben. Ist das überhaupt massentauglich? Gibt es dafür überhaupt einen Bedarf?
Das sind zwei Fragen. Ist es massentauglich? Vielleicht. Also es ist mittlerweile so, dass auch viele Hersteller anscheinend versuchen, sozusagen diese Drucker zu verkaufen. Und eigentlich war es immer so ein Bastelding. Also Leute sagen, ich bastel mir selber ein 3D-Modell und druck das dann aus. Mittlerweile gibt es so eine Kette zu etablieren. Ja. Also Designer verkaufen ein 3D-Modell, also eine Software quasi. Die kann man in diesen Drucker reinwerfen. Da kommt dann das fertige Produkt raus. Die Frage ist, gibt es dafür eine Anwendung? Das ist so eine Sache. Ich habe Philipp Stefan auch dazu befragt.
Ich habe also allerdings gerade das Gefühl, dass es so ein bisschen auf der Stelle tritt. Also ich hatte jetzt erwartet, als ich hinkomme, dass es sehr viel gibt. Letztes Jahr gab es auf der IFA, hat Luigi Colani, ein Designer, davon geredet, wie er diese Technik neu erfinden will. Davon ist jetzt leider nichts zu sehen. Es ist mir aber auch noch nicht so ganz klar, wohin diese Technik jetzt eigentlich will. Also es funktioniert soweit. Ich glaube, das ist auch was, was Profis, Architekten, Designerinnen und so gut gebrauchen können auf dem eigenen Schreibtisch im Büro. Ich glaube, man sucht jetzt tatsächlich nach der Anwendung für sozusagen das Zielpublikum hier. Die Geschäftsmodelle, die ich jetzt sehe, dass nämlich einige Hersteller sagen, das ist das Ausgabegerät, wo man sich das online gekaufte Modell ausdruckt. Also so ein bisschen so die Actionfigur oder Werbemittel. Für den Endanwender bin ich mir noch nicht so richtig sicher, was dabei rauskommt aus Dingen, wo man sagt, ja, ganz schön. Also es ist eher so nice to have, glaube ich.
Nice to have, wenn man es denn haben kann. Wie kriegt man denn so einen Drucker?
Man kann so einen Drucker mittlerweile tatsächlich auch einfach kaufen. Also noch nicht im Laden, aber man kann ihn sicherlich bestellen bei verschiedenen Herstellern. Es ist halt sozusagen wirklich noch dieses Hobby-Enthusiasten sozusagen. Wenn man will, kommt man mittlerweile ran. Es ist Geld, was auch als bezahlbar angesehen wird. Aber es ist halt auch die Frage, was macht man damit? Man kann sich halt ein bisschen ausgedruckten Plastiknippes ins Regal stellen, aber so ein richtiger Anwendungsfall gibt es halt dann doch noch nicht.
Sag mal doch ganz schnell was zu diesem Medienhype darum. Kann man damit Waffen machen, ja oder nein?
Also man kann damit etwas ausdrucken, das sich dann zu einer Waffe zusammenbauen lässt, aber das ist A, sehr gefährlich und Büchsenmacher schütteln auch den Kopf. Und der Medienhype ist ja vor allen Dingen darum, weil man denkt so, ah, neue Technologie und böse Terroristen können sich eine Waffe bauen. Der Punkt ist tatsächlich, naja, es geht anders einfacher. Das würde man eigentlich nicht mit einem 3D-Drucker machen, weil das ist A, noch zu kompliziert, das ist B, zu gefährlich. Also es ist eine schöne Geschichte, aber keine konkrete Gefahr.
Man kann sich notfalls dann die Lego-Steine nachbauen.
So sieht es aus.
Daniel Fiene hat sich nicht bei der Kinderabteilung umgesehen, obwohl man da möglicherweise viel Kinder sehen wird mit dem Gadget, was du dir angeguckt hast, mit dieser schicken Brille.
Naja, so schick ist sie gar nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie bei der guten alten Wetten, das Buntstiftwette. Viele erinnern sich, ja. So, du hast so eine riesen Schwimmbrille, so eine Taucherbrille auf, wo da was vorgeklebt ist. Und so nur ohne Buntstifte sehen auch die Oculus Rift Brillen aus, die für virtuelle Realitäten stehen, beziehungsweise darin kannst du abtauchen. Man kennt das ja vielleicht noch aus Raumschiff Enterprise, The Next Generation, wenn die einzelnen Raumschiffmitglieder auf einmal in einen Raum gegangen sind und dann waren sie in einer Computersimulation. Und das funktioniert heute auch, nur halt, dass man das dann komplett um sich hat. Wenn ich diese Brille auf habe, nach links gucke, bewegt sich das Bild, was eigentlich mein komplettes Sichtfeld umschließt, auch nach links und nach rechts und so weiter und so fort. Im letzten Jahr haben wir es schon auf der IFA ja getestet und das war eine nette Spielerei. Mittlerweile ist das aber gar nicht mehr so eine Spielerei, denn alle haben ein bisschen gestutzt, als dann jetzt im März dann Mark Zuckerberg, der Facebook-Gründer, hingegangen ist und hat gesagt, so, ja, ich weiß, normalerweise so ein Gerät bezahlen viele um die $400. Ich bezahle jetzt $400 Millionen und lege dann noch ein Aktienpaket von 1,6 Milliarden US-Dollar hinzu und kaufe die ganze Firma dazu. Das heißt, ich glaube, der will da nicht nur mitspielen. Da steckt dann auch eine große Strategie hinter. Und um das zu ergründen, war ich jetzt hier mit unterwegs. Denn das Problem ist, das ist noch kein marktreifes Produkt. Das ist noch ein Entwicklerset. Oculus Rift sagt, das Produkt, was auch jetzt in diesem Jahr hier auf der IFA zu sehen ist, zum Beispiel am Stand von Heise, ist was für Tüftler. Die können sich das zusammenbasteln. Aber was dann schon eher in Richtung Marktreife geht, ist etwas, was Samsung vorgestellt hat. Und zwar haben die eine Halterung für ein Smartphone entwickelt. Und da kann ich mein ein bestimmtes Samsung-Modell dann auch reinklemmen und dann mit dieser Brille umschnallen und schon kann ich auch in virtuelle Realitäten abtauchen. Und wie ich da dann das Ganze auch vergleichen kann mit der Original Oculus Rift, das habe ich erklärt bekommen von Jan Keno Jansen von der CT.
Die Samsung-Version, die hat sogar eine höhere Auflösung, also die DK2 von Oculus Rift, die hat 1920x1080, also Full HD, es teilen sich aber die beiden Augen, und die von Samsung hat 2560x1440, also eine ganze Ecke mehr, sieht schon besser aus. Allerdings fehlt dieses Kameratracking, da gibt es nur dieses Kopfbewegungstracking. Aber die Software ist sogar, weil Oculus für die Samsung so einen virtuellen App Store gebaut hat, dass man in der virtuellen Realität durch umherschauen, da sieht man dann so riesengroße Kacheln, die man sich so anguckt, und dann guckt man da drauf und damit kann man die App starten. Das hat Oculus gemacht, und einige der besten Spiele für die PC-Version, die gibt es jetzt auch schon oder wird es geben für die Samsung-Variante.
Ich habe das dann auch nochmal getestet in diesem Jahr, wahnsinnig beeindruckend, wie das schon funktioniert, und die Vision ist, dass es halt demnächst nicht mehr nur noch was für Gamer ist. Man kann sich dann auch mit Freunden treffen zum virtuellen Abhängen in irgendeiner Strandwelt. Aber was noch viel spannender ist, ich kann dann künftig mir meine Wohnung selbst gestalten und dann da schon da durchlaufen und dann mir angucken, wie sich das dann anfühlt, wenn ich mir tatsächlich Möbel kaufe oder ein Haus zusammenstelle.
Und vielleicht wird ja dann Second Life mal wiederbelebt. Kann das sein?
Es war ja nie tot, und vielleicht gibt es dann auch nochmal das Massenrevival.
Schönen Dank, Dani Fine. Wir hören jetzt erstmal den Radio 1 Service und den Verkehr, und dann sprechen wir über die große Welt des Radios, denn da gibt es, obwohl man hier auf der IFA kaum Radios sieht, schon eine neue Entwicklung.
Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin ist in diesem Jahr neben dem Fernsehen auch der Hörfunk stark vertreten.
So stimmt es nicht ganz. Das war eine uralte Tagesschau-Aussage. Man hat den Sprecher vielleicht noch erkannt. Er ist nicht mehr im Dienst. Ich glaube, das war...
Ich würde auf Joe Brauner tippen,
ja,
ist das richtig?
Genau, mir lag er eben noch auf den Lippen. Ich wollte ihn mir noch aufschreiben, aber nun, gut, dass ich dich dabei habe, aber nicht nur deswegen, sondern du kannst mir auch erklären, es gibt zwar kaum noch Radio, aber es gibt einen neuen Trend im Radio mit dem Namen HBB-Radio. Kannst du das mal ins Deutsche übersetzen?
Nicht wirklich. Also ich kann aber einen anderen Begriff dafür bringen, nämlich den Begriff Second Screen. Ist ja nun auch Englisch, aber hat sich ja fast schon eingedeutscht. Und du erinnerst dich, Second Screen ist ja ein Schlagwort, was vor 2 Jahren hier auf der IFA schon mal groß die Runde gemacht hatte. Und zwar in Bezug aufs Fernsehen. Die Industrie hatte einen neuen Trend ausgerufen, und da ging es um die Verknüpfung von Smart-TV-Geräten, also internetfähigen Fernsehern, mit dem Tablet oder dem Smartphone, also dem zweiten Bildschirm, dem Second Screen.
Ich erinnere mich, also das Ziel ist ja immer beim Second Screen, dass es ja auch ein First Screen gibt, und Fernsehen und Internet sollen also optimal miteinander verknüpft werden. Man kann damit zum laufenden Fernsehprogramm im Internet Zusatzangebote abrufen, also weitere Informationen, zusätzliche Livestreams, Mediatheken und andere Services. Manche Hersteller liefern ja sogar zu ihrem Smart TV auch ein iPad mit dazu, und können wir ruhig mal nennen, Löwe. Und auch Samsung hat dann aber logischerweise ein eigenes Modell, ein eigenes Tablet im Angebot.
Genau, und jetzt kommen wir gleich zu dem HBB-Radio, denn damit diese Verbindung zwischen Fernseher und zweitem Screen leicht vonstatten geht, wurde damals schon ein technischer Standard geschaffen, der heißt HBB-TV, und weniger Mühe machte man sich da beim Radio bislang zumindest, und jetzt haben, und jetzt kommt es, die Techniker vom Institut für Rundfunktechnik IRT ein Pendant zu HBB-TV geschaffen, und das heißt logischerweise HBB-Radio. Also der berühmte Knopf auf der Fernbedienung steht für HBB-TV und jetzt auch für HBB-Radio. Drücke ich auf den Knopf, kann ich sozusagen Zusatzdienste auf mobilen Geräten zu meinem laufenden Radioprogramm abrufen. Und da ab 18 Uhr die IFA in die Ruhepause geht, haben wir schon vorab mit Thomas Schierbaum gesprochen. Er ist Leiter Öffentlichkeitsarbeit des IRT, und er erklärt uns, ob und wie es diesen roten Knopf für das Radio geben wird.
Ja, genau diesen Knopf soll es auch fürs Radio geben. Also HBB steht ja für Hybrid Broadcast Broadband, Rundfunkübertragung und Internetübertragung, und was beim Fernsehen schon wunderbar funktioniert, das wollen wir über ein Forschungsprojekt jetzt auch ins Radio bringen.
Aber Radio unterscheidet sich ja vom Fernsehen dadurch, dass das ja ein Nebenbei-Medium ist. Wie kann ich da diese Zusatzdienste überhaupt nutzen?
Ja, und genau da fängt eigentlich der intelligente Ansatz an. Wir sagen auch, Radio ist ein Küchenradio oder steht im Wohnzimmer, steht im Hintergrund. Und wir wollen die Interaktivität auf einen Tablet-PC bringen. Das heißt, der Tablet-PC liegt auf dem Küchentisch, und wenn ich mich interessiere, über den zum Interpreten beispielsweise nochmal ein YouTube-Video zu sehen oder Titel und Interpret zu sehen, einen Wikipedia-Eintrag abzurufen, dann kann ich das per kleinen Tipp auf das auf dem Bildschirm vom Tablet eben viel leichter abrufen, während im Hintergrund nach wie vor mein Radio spielt.
Das heißt, die beiden sind miteinander verbunden, dieses Radio und mein Tablet über WLAN, vermute ich mal, und geht es auch auf dem Smartphone auch?
Ja, genau. Es verbindet sich übers WLAN und die tolle Technologie, die dahinter liegt, das ist Radio DNS. DNS kennt man vielleicht aus dem Internet, Domain Name Service. Und dieser Dienst löst eine Webadresse in eine Internet-IP-Adresse auf. Und beim Radio ist der Übertragungsweg gekennzeichnet durch eine Frequenz und durch RDS oder DAB-Parameter. Und daraus lässt sich eine Webadresse, eine eindeutige Webadresse ableiten. Und darauf kann im Prinzip ein Programmanbieter seine Webangebote starten. Das heißt, der Zuhörer muss überhaupt nichts machen. Er schaltet, er tunt auf dieses Radioprogramm und schon erscheint diese Webseite.
Das ist etwas, was Sie als Techniker natürlich vielleicht lieben, so die Verzahnung zwischen Internet und DAB+. Aber ich habe immer so das Gefühl, das Internet wird ausgespielt gegen den Übertragungsweg DAB+. Wie wollen Sie das nun wirklich beiden Seiten schmackhaft machen? Also die einen sagen, nein, die Zukunft des Webradio, die anderen sagen, ah nein, so viel Streaming-Kapazität ist gar nicht da. Wir sind froh, dass wir diesen tatsächlich Übertragungsweg haben und der ist auch viel preisgünstiger.
Wir sagen nicht entweder oder, ne, sondern sowohl als auch. Das klassische Radio über den Antennenverbreitungsweg hat unheimliche Stärken. Es ist wirtschaftlich in der Verbreitung. Das heißt, wenn ich auch sehr viele Zuhörer habe, kostet es den Radioveranstalter genauso viel. Es ist mit relativ geringen Kauf- und Anschaffungskosten verbunden für den Zuhörer und ich habe eine tolle Qualität, unabhängig eben, wie viele Geräte im Netz betrieben werden. Internetradio oder das Internet hat auch tolle Features, eben gerade diese Interaktivität, die in einem normalen Rundfunkkanal fehlt und ich habe die Möglichkeit, über Social Media beispielsweise toll Informationen anzureichern und da sagen wir, wenn das gut ineinander greift, wenn das hybride der hybride Ansatz funktioniert, dann funktioniert es genauso toll, wie es jetzt beim Fernsehen klappt, nämlich eben das Beste aus beiden Welten.
Genau, so hätte ich es nämlich jetzt auch interpretiert. Also Broadcast, eine sehr effiziente Übertragung von Radio verbunden mit der Direktkommunikation übers Internet. Sie haben das ja schon mit zwei Testsendern, glaube ich, ausprobiert. Antenne Bayern ist der eine und der andere war das der Bayerische Rundfunk,
Puls, glaube ich. Ja, das genau. Jugendprogramm vom Bayerischen
Rundfunk. Was sieht man denn dann genau, wenn man jetzt da auf diese Website geht?
Ja, also zunächst mal haben Sie eine technische Oberfläche, wie man es von einem klassischen Gerät her kennen würde. Und dann gibt es hier auch den berühmten roten Knopf und wenn Sie den drücken, kommt vom jeweiligen Programmanbieter in der Anmutung, in der ganzen Usability, kommt eine Webseite mit jede Menge Informationen. Ich habe Twitter-Feeds beispielsweise bei Puls, ich habe bei Antenne Bayern das CD-Cover oder eben Link zu Wikipedia, einen YouTube-Link und das ist alles so interaktiv verzahnt, dass ich beispielsweise ein Programm der Welle hören kann und schon auf das nächste umschalten kann, ohne dass ich auch das Programm umschalte, aber einfach um die Zusatzinformationen abzurufen. Und wenn mir dann da was gefällt, dann klicke ich drauf und kann es abspielen.
Die Anwendung ist ja auch intelligent. Also sie merkt, wenn ich mich vom Radio wegbewege, was passiert dann?
Ja, das ist auch der zweite hybride Ansatz, also nicht nur Internet und den Rundfunkübertragungsweg hinsichtlich der Zusatzdienste zusammenzubringen, sondern auch hinsichtlich der Verbreitung. Das heißt, wenn ich aus einem klassischen Verbreitungsweg rausgehe, ist das Radio so intelligent und nimmt im Prinzip den Kanal mit. Das heißt, er weiß, dass da auch ein Internetstream dahinter liegt. Wir empfangen hier beispielsweise alle Programme aus Bayern über Internet und beispielsweise Deutschlandradio hier oder die ortsüblichen hier in Berlin empfangen wir über DAB. Also das Radio erkennt auch ganz klar, welcher Übertragungsweg zur Verfügung steht und auch da muss sich ein Zuhörer keine Gedanken mehr machen.
Nun habe ich als Macher dieses Digitalradios zur IFA immer so eine utopische Vorstellung, dass es irgendwann mal gelingen kann, zu dem Radioton auch Bewegtbild zu übertragen. Jetzt können ja schon Slides, also kleine Stillfotos übertragen werden. Ist das in Kombination vielleicht mit dem Internet sinnvoll, dass man den Stream dazu Huckepack überträgt und dass dann der Nutzer zu Hause irgendwie durch eine Hardware, das gilt es zu entwickeln, vielleicht als Zukunftsanwendung, HBB Radio der Zukunft, auch gleichzeitig möglicherweise Visual Radio sehen kann.
Ja, genau das zeigen wir aber auch und da sehe ich aber auch die Stärke vom Internet. Na, wenn ich individuell mir was abrufen möchte, dann rufe ich einen Videostream ab und da passt eben das sehr gut in das Konzept mit dem Internet, beispielsweise eben den Radiokanal terrestrisch über das Internet einfach zu verlinken im Endgerät.
Aber gibt es schon so eine Geräte?
Sie können gerne mal zu uns rüberkommen, dann zeigen wir Ihnen das.
Halle 2.2.
aber Visual Radio, Jörg, ist ja dann fast schon Fernsehen, oder? So ein bisschen Vorstufe vom Fernsehen.
Das stimmt schon und wenn man mal ganz ketzerisch ist, ist ja das Radio nur deswegen Radio, weil es noch nicht möglich war, 1923 Bewegtbild zu übertragen. Und durch diese technische Unzulänglichkeit haben wir dieses wunderbare Medium, was Kino im Kopf erzeugen kann. Und jetzt muss man natürlich testen als Macher auch, wie viel Bild verträgt so ein Radioprogramm. Und da sind wir dann vielleicht in der Lage, besseres Fernsehen zu machen als die Kollegen vom Fernsehen möglicherweise.
Wie ist es, wenn ich jetzt auf meinem Smartphone zum Beispiel DAB Plus hören möchte? Wie kann ich da diese Anwendung nutzen und geht das überhaupt schon?
Ja, da haben wir auch einen Projektpartner mit dabei, der speziell kleine Empfänger mit einer USB-Schnittstelle entwickelt, die man an Smartphones oder Tablet-PCs anschließen kann. Das sind ganz kleine Schachtelgroße Empfänger und die verwenden dann im Prinzip auch diese HBBD-Radio-Oberfläche in unserem Projekt und dann hat man im Prinzip ein portables Gerät. Und wenn man ein Stück weiter denkt in Richtung Fahrzeugindustrie, wären im Prinzip solche Oberflächen auch natürlich im Fahrzeug einsetzbar. DAB-Antenne ist im Fahrzeug vorhanden und zusätzlich auch dann ein Anschluss für LTE-Mobilfunk.
Soweit Thomas Schierbaum, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des IRT, des Instituts für Rundfunktechnik in München. Und wir überlegen mal, warum man es nicht einfacher machen kann, zum Beispiel im Smartphone Radio zu hören. Life isn't always easy. You can never make it. Over and over again. Das Medienmagazin ist gleich over, aber nicht ohne noch einem Trend nachzugehen. Denn um 23% sind die Verkäufe von Fernsehern und Fotoapparaten im vergangenen Jahr zurückgegangen. Ganz klar, die Consumer-Elektronik steckt in der Krise. Viel besser geht es dagegen der mobilen Kommunikationstechnik. Smartphones zum Beispiel boomen. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres wurde ein Viertel mehr Handys verkauft als im selben Zeitraum ein Jahr zuvor. Also mobil liegt im Trend. Denn ganz klar, mit den kleinen Geräten kann man fast alles machen. Telefonieren, fotografieren und Fernsehen. Doch wie steht's um das Radio hören? Kann man sich diesbezüglich auch auf Smartphones oder Tablets verlassen? Vera, wie diese Frage ausgeht, hast du recherchiert? Wie lautet dein Fazit?
Ja, also wer sich auf der IFA nach neuesten Trends für den mobilen Radioempfang umschaut, der wird gründlich enttäuscht. Mal abgesehen von dem schönen Projekt HBB Radio, was wir eben vorgestellt haben. Auf der Messe sind ansonsten technische Innovationen für den Hörfunk so gut wie gar kein Thema. Im Gegenteil, den klassischen Empfang über Antenne, ob analog oder digital, bieten die Hersteller mobiler Geräte nur noch vereinzelt an. Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen, bin fündig geworden, zum Beispiel bei LG.
Das ist das aktuellste Modell von LG und hat ein UKW-Radio integriert, womit man natürlich auch Radio hören kann. Allerdings funktioniert es nur, wenn man ein Headset anschließt, denn dieses dient als Antenne.
Ja, und auch das britische Unternehmen Kazam hat Handys mit UKW-Empfang im Angebot. Allerdings so ein Firmenvertreter.
Das ist eher eine Minderheit, die danach fragen.
Ja, aber ich habe jetzt hier, kann jetzt gleich zeigen, damit habe ich gerade Radio 1 gehört, das Programm davor, weil wir so ein bisschen frequenztechnisch abgeschottet sind, ein Samsung-Handy, das kann UKW. Du bist sicher da fündig geworden, oder?
Ja, das war ganz lustig. Ich meine, ohnehin haben die Leute immer schon so ein bisschen halb lächelnd auf einen geschaut, wenn man nach UKW oder DAB-Empfang via Handy gefragt hat. Und bei Samsung, da standen da ganz junge, sehr sympathische Menschen, muss man sagen, die kannten das auch noch, was du hast, ein Handy mit und ein Samsung-Handy mit UKW-Empfang. Aber ihre Einschätzung lautete, das nutzt eh niemand mehr. Das war gestern. Wenn, dann höre man Livestream übers Netz. Und tatsächlich, UKW oder Digitalradio wurden aus der neuesten Gerätegeneration verbannt. Und bei Tablets von Samsung sieht es genauso aus.
Ist das eher Desinteresse oder Inkompetenz, weil die Koreaner anders ticken als die Europäer?
Nee, ich glaube, es gibt gerade bei jungen Leuten so eine gewisse Ahnungslosigkeit, was Radio als Broadcast betrifft. Und die junge Generation ist natürlich eine wichtige Zielgruppe. Und das ist eine neue Generation, die Jürgen Göres-Petri vom Deutschlandradio so beschreibt.
Ich fürchte, dass aus Gründen, die mir im Moment nur schwer nachvollziehbar sind, weil es ja günstig ist, so Radio zu hören, dass das Interesse weg ist. Die Jugendlichen heute erwarten einfach grundsätzlich IP, die erwarten einfach grundsätzlich Internet. Die interessieren sich im Grunde, das will ich gar nicht Ihnen vorwerfen, vielleicht wissen Sie zu wenig davon, nicht dafür, dass Broadcast heißt, einer sendet für alle. Das könnte einer der Gründe sein.
Und man muss sagen, Radio übers Handy oder Tablet ist out. Also es gibt eine aktuelle Studie, danach hören gerade mal 1,9% aller Besitzer von internetfähigen, also von Smartphones, Radio darüber. Bei den unter 30-Jährigen sind es 3,8%, aber die hören dann eben im Livestream, aber sind sowieso verschwindend wenige und man hat wirklich den Eindruck, es ist out.
Das mag vielleicht auch wirklich daran liegen, dass die Internetgeneration denkt, das Internet ist eben Internet, ne, und nicht On-Air-Radio. Das kann uns vielleicht auch gleich bestätigen. Rainer Sukow, er ist der Chef vom Funkerberg, kann man das so sagen? Du bist eigentlich Mr. Funkerberg. Moment, da muss ich dich erstmal reinschalten. Warum bist du nicht zu hören? Ah, der Knopf ist es. Radio funktioniert auch immer nur noch mit Mikrofon. Königs Wusterhausen, die Wiege des Radios, wie man so schön sagt. Damals mit verschiedenen Amplituden, modulierten Wellen, Langwelle, Kurzwelle, Mittelwelle.
Ja.
Und du bist ein absoluter Radiofan. Würdest du das auch so sehen, dass die Internetgeneration nicht mehr weiß, dass das in der Luft ist?
Und vor allem wissen sie nicht mehr, was es überhaupt bedeutet, Radio hören, weil der Gegenstand Radio ist ja auch nicht mehr wirklich vorhanden. Das ist ein Smartphone zum Beispiel, und dass da Radio drin ist, steht nicht drauf und damit ist es auch nicht existent.
Ja, also das ist möglicherweise die Erklärung, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht wieder pushen kann, weil das ist doch der Knochen der Zukunft, oder Vera?
Das weiß ich nicht so. Ich hoffe das sehr stark, aber ich glaube, dass eben auch dieser Broadcast-Begriff überhaupt nicht bekannt ist bei jungen Leuten. Und das ist ja so ein großer philosophischer Streit, was will man Broadcast oder Internet? Ich finde Broadcast persönlich super und hoffe, dass man auch aus energietechnischen, effizienztechnischen Gründen und anderen es schafft, wirklich es wieder hochzubringen, das Thema.
Schafft man das mit so einer Ausstellung, 90 Jahre internationale Funkausstellung möglicherweise, die ihr im Hintergrund habt, wenn ihr immer wieder mal auch auf den Funkerberg einladet?
Also wir stellen bei uns auf dem Funkerberg vor allem immer wieder fest, dass diejenigen, die kommen, ja noch wissen, was Radio ist. Und wenn wir aber zum Beispiel Schülergruppen haben, die das nicht kennen, dann haben wir noch einen Erklärungsschritt mehr nötig.
Ja, also, dann machen wir gleich ein bisschen Werbung für dein Funkerberg.
Funkerberg, Wiege des Rundfunks in Deutschland. Also wir haben 1920 vor dem offiziellen Beginn die erste Radiosendung ausgestrahlt. Und es gibt ein wunderschönes Museum auf diesem Funkerberg, wo man das Radio hören in all seinen Facetten. Nämlich, ich mache ein Programm, ich strahle es über eine Antenne ab und ich habe eine Stromversorgung. Das alles kann ich dort erleben, live von Menschen, die einfach wissen, worum es geht. Und ich lade alle herzlich ein, 90 Jahre IFA, 93 Jahre Funkerberg, das passt.
Funkerberg.de nochmal zur Second Screen-Erinnerung dann sich merken. Robin Abbas ist extra aus der Nähe von Kaiserslautern hierher gekommen, um heute beim Radio 1 Medienmagazin dabei zu sein. Du hast vorhin auch noch ein Digitalradio gewonnen, zufälligerweise. Bist du zufrieden mit dem heutigen Tag?
Ja, alles in allem eigentlich schon, ja.
Wie hörst du Radio?
Auch über Digitalradio, weniger jetzt über UKW, und aber auch gerne über Podcast.
Ah ja, also dann ist das Medienmagazin, das war schon der Hinweis, wieder ab Sonntag in der Nacht zum Montag zur Verfügung. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch allen im Studium, Vera Linz, Rainer Sucko und Robin Abbas. Und auch die anderen, die sind allerdings schon weg, die gucken sich schon wieder die nächsten Gadgets irgendwo an bei geheimen Partys. Übrigens ist ja heute auch noch die Startup-Night.
Stimmt.
Genau, und da müssen wir jetzt auch pünktlich zu Radio 1 übergeben. Nicht ohne den legendären Spruch und ein bisschen Musik noch hinten dran.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.
Bleiben Sie noch ein bisschen dran. Beim Podcast Bonustrack hören Sie Aufnahmen aus dem IFA-Radio. Das digitale IFA-Radio begleitet ja die internationale Funkausstellung jetzt zum zweiten Mal. Und da hatte ich Gelegenheit, mit Vera Linz einige Interviews zu führen. Zwei davon möchte ich hier ausgekoppelt vorstellen. Zum einen mit Georg Schnurer über die Sicherheit bei Haustechnik, beim vernetzten Haus. Und dann über das eigentlich erstmal gar nicht so spannende Thema Selfies. Aber da lässt sich eine Menge dazu erfragen und erfahren. Doch zuerst Georg Schnurer.
IFA Radio mit Vera Linz und Jörg Wagner.
Bei uns im IFA Radio Studio ist Georg Schnurer vom Computermagazin CT.
Ja, und wir waren letztes Jahr schon hier zusammen in diesem doch futuristischen Gebilde, was sich Digitalradio nennt. Und damals war gerade Edward Snowden mit seinen ganzen Enthüllungen an die Öffentlichkeit gegangen über den Umweg des Guardians. Und die Stände waren noch gar nicht so richtig darauf trainiert, konkrete Antworten zu geben, was denn zum Beispiel mit einer Waschmaschine, die vernetzt ist, mit dem Herd und mit dem Smartphone möglicherweise jetzt neu bedeutet. Nun haben wir ein Jahr später Georg Schnurer und möglicherweise weiß man jetzt so ein bisschen mehr, was die NSA macht, was die Geheimdienste machen, was auch der BND macht. Gibt es tatsächlich eine Gefahr im Smart-Home-Bereich, dass wir gehackt werden können?
Also rein theoretisch ist Smart-Home natürlich hackbar wie alles andere auch. Das große Problem ist dabei, oder die große Frage ist, haben die Geheimdienste überhaupt schon Interesse daran, die paar Installationen, die wir im Moment in Deutschland haben, zu hacken? Aber wenn man sich mal vorstellt, das sei jetzt mal so richtig ausgebaut. Jeder hat so ein richtiges Smart Home, wo es also Kameras zu Hause gibt, wo die Waschmaschine, der Kaffeeautomat, die Zahnbürste, was auch immer vernetzt sind, dann ist das natürlich hochinteressant für Geheimdienste, weil ich dann zusätzlich zu den Bewegungsdaten, zu den Telefondaten auch noch Daten aus dem häuslichen Umfeld haben kann und auf diese Weise natürlich einen viel genaueren Einblick bekomme in das, was die Leute zu Hause machen, wo sie glauben, dass sie sicher sind.
Aber was könnte die NSA dann an meinem Kühlschrank beispielsweise interessieren, was da drin ist oder an meinem Heizverhalten oder Ähnlichem?
Denn es gibt mittlerweile auch Kühlschränke, die Fotos machen vom Inhalt und das auf mein Smartphone schicken, damit wenn ich zum Beispiel auf der IFA bin und überlege, Mensch, ich müsste noch was einkaufen, Milch fehlt, dann könnte ich das von unterwegs mitbringen. Also
die NSA könnte dann natürlich die Milch bringen, aber ich glaube, das wird sie sicherlich nicht tun. Die Geheimdienste haben ein ganz anderes Interesse. Man muss ja überlegen, letztendlich werden die Daten kumuliert, die da sind. Und wenn ich jetzt schon Heizung höre, dann werde ich schon ganz unruhig. Denn ich kann an der Einstellung der Heizung sehr genau erkennen, ist da jemand zu Hause oder nicht. Allein schon am Energieverbrauch merke ich, okay, die Wohnung ist offensichtlich leer, da hat jemand gerade Urlaub. Oder sie ist vielleicht nicht leer, da sind jetzt viele Leute drin, deshalb muss die Heizung auch nicht so viel arbeiten. Wenn ich das dann noch kombiniere, zum Beispiel mit den Daten, was hat der Kühlschrank gerade alles eingekauft, dann weiß ich schon sehr genau, ey, da ist vielleicht gerade eine konspirative Sitzung, da muss ich jetzt mal genauer hinhören.
Würden Sie Google auch als Nachrichtendienst bezeichnen, auch wenn er legal ist?
Also Google ist eindeutig ein Nachrichtendienst. Google lebt von Daten, Google sammelt Daten und die sind ja auch ganz stark dabei, sich in diesen Home-Automationsbereich einzukaufen.
Sogar.
Genau, Thermostate gerade, Feuermelder, auch das sind ja sehr sensible Geräte, die ja nicht nur Feuer mehr erkennen, sondern auch erkennen, ob sich da Menschen drin bewegen. Das heißt, da habe ich schon sehr viel, was ich von den Leuten erfahre.
Ist denn theoretisch ein Unterschied zwischen einem Kühlschrank und einem Computer?
Es gibt grundsätzlich überhaupt keinen Unterschied.
Also
diese ganzen technologischen oder technischen Geräte sind miteinander vernetzt. Sie sind im Prinzip alle Minicomputer, sind also genauso anfällig wie jeder Computer auch. Und ich sage jetzt mal voraus, wir werden dann früher oder später für unser Smart Home, auch für die Waschmaschine, für die Zahnbürste, für den Kühlschrank auch noch unsere Antiviren, Anti-Hacking-Programme brauchen, die wir da installieren dürfen.
Aber bislang ist es ja so, dass, glaube ich, für den nicht so versierten Nutzer da ein himmelweiter Unterschied besteht zwischen meinem Laptop, meinem Smartphone und dem, was da zu Hause sozusagen an Daten aufgenommen wird. Ich glaube, da ist gar nicht so ein Gefahrenbewusstsein vorhanden.
Das Schlimme ist, dieses Gefahrenbewusstsein ist meiner Überzeugung nach weder bei dem Benutzer noch bei der Industrie im Moment da. Das heißt, auch die Industrie ist eigentlich ziemlich blauäugig, was Smart Home angeht. Man freut sich, dass man jetzt wieder mal irgendein Gerät mit dem Smartphone steuern kann, aber der ganze Security- und Sicherheitsaspekt, der wird ziemlich weit vernachlässigt.
Bei uns im Studio ist Georg Schnurer vom Computermagazin CT. Gleich wollen wir noch darüber reden, unter anderem, ob denn auch schon mal so ein Smart Home gehackt worden ist, und zwar nach dieser Musik. Bei uns im Studio im IFA-Radio ist Georg Schnurer vom Computermagazin CT Heise. Wir reden über das vernetzte Heim. Und was mich natürlich interessiert, ist es denn schon mal gelungen, so ein Smartphone zu hacken? Smart Home zu hacken?
Na klar, das Smartphone wird dauernd gehackt. Nein, Quatsch. Smart Home Hacking ist so ein bisschen zweischneidig. Es gab tatsächlich Attacken, die grundsätzlicher Art waren, wo halt Sicherheitsforscher sich hingesetzt haben, haben sich die verschiedenen Protokolle, die es im Moment gibt, angeguckt und haben geschaut, wo komme ich da rein, und man kam erstaunlicherweise eigentlich fast überall hinein. Daneben kann man aber, wenn man tatsächlich mit Smart Home arbeitet, ich tue das ja zu Hause, habe verschiedene smarte, in Anführungsstrichen, Installationen, kann man erleben, wie sich Leute, die es gar nicht wollen, plötzlich einhacken, weil es beispielsweise überhaupt keine Sicherheitsmechanismen gibt, die verhindern, dass die Zentrale des Nachbarn sich in meine Gerätschaften einhackt. Wenn ich also beispielsweise ein Gerät anlerne und meine Zentrale dummerweise langsamer ist als die vom Nachbarn, hupsdiwupps, hat die mein Gerät, und dann gucke ich blöd aus der Wäsche und das war jetzt gar kein Hack, sondern da hat jemand einfach nur im richtigen Moment auf die richtige Taste gedrückt. Und das sind natürlich konzeptionelle Schwächen, die im Moment bei der Smart Home Technologie da sind, an der die Industrie mal arbeiten müsste.
Unabhängig davon, dazu werden wir sicherlich gleich kommen, was man machen kann als Hersteller und als Kunde, um ein Hacking zu vermeiden. Gibt es denn außer das Interesse der Geheimdienste noch irgendwelche anderen Gruppierungen, die aus den Daten irgendwas Sinnvolles herauslesen können? Also ich meine, ob mein Nachbar nun die Waschmaschine anmacht oder nicht, das ist relativ langweilig, oder?
Klar, ob mein Nachbar die Waschmaschine anmacht oder nicht, ist jetzt nicht der zentrale Punkt. Aber was natürlich sehr viel interessanter ist, ist beispielsweise die Frage, Was nutzen die Leute eigentlich zu Hause für Gerätschaften? Das ist jetzt weniger etwas, was die Geheimdienste interessiert, sondern was viel mehr Unternehmen interessiert. Das heißt, sie können mir dann ja aufgrund meines Nutzungsverhaltens ganz gezielt Werbung vorspielen. Sie können mir ganz gezielt Angebote machen. Sie können zum Beispiel sagen, oh, offensichtlich haben Sie keine Automation für Ihre Heizungsanlage. Zumindest können wir das nicht so richtig erkennen. Also sollten Sie sich vielleicht mal eine kaufen. Wir hätten da gerade was im Angebot. Also da sind unterschiedliche Interessen. Ich sehe im Moment die Geheimdienste nicht so sehr als diejenigen, die da gefährlich sind, weil wenn die was von mir wissen wollen, dann installieren sie einfach eine Wanze und gut gewesen. Das kriege ich sowieso nicht mit. Aber die ganze Industrie, die Werbewirtschaft, die sind viel mehr interessiert an diesen Daten und die können damit auch viel mehr anfangen.
Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass auch Unfälle passieren. Also wie gesagt, man bucht sich möglicherweise beim Nachbarn ein und schaltet die Herdplatte von dem an und dann wird das da heiß und das Haus brennt ab.
Gut, das ist ein Szenario, wobei man jetzt bei Herdplatten aufpassen muss. Die Automation geht da zum Teil nicht so weit. Also da gibt es erstmal noch Sicherheitsmechanismen, die davor geschaltet sind. Das heißt, so eine Herdplatte geht bei modernen Öfen gar nicht an, wenn kein Topf draufsteht. Wenn der Topf zu heiß wird, schaltet die sich automatisch ab. Also da gibt es noch Sicherheitsmechanismen. Aber ich hatte mal so ein ähnliches Phänomen bei mir zu Hause. Ich habe so eine Rollosteuerung, die halt meine Terrassenrollos runtermacht. Dummerweise hat der Nachbar sowas Ähnliches und der hat dann meine Terrassenrollos runtergemacht. Als ich draußen stand, dann stand ich dann da und habe ziemlich dämlich aus der Wäsche geguckt, weil die haben natürlich draußen keinen Griff und ich hatte zufällig keinen Funksender dabei. Also diese Art von, ja,
das kann sperr dich selber aus.
Moderne Guillotine.
Ich kenne das von der Fernbedienung des Autos, da ist das schon mal passiert. Aber inwiefern spielt denn die Sicherheit der Geräte bei den Herstellern überhaupt eine Rolle? Wie wichtig ist denen das?
Also wenn man sie fragt, sagen sie alle, das ist uns extrem wichtig. Aber wenn man dann mal tatsächlich in die Geräte hineinguckt, sich überlegt, was ist dort tatsächlich installiert, stellt man fest, es sind zum Teil wirklich sehr primitive Sicherheitsmechanismen. Und es ist vor allen Dingen sehr oft Sicherheitsmechanismen, die nicht genau erklärt sind. Ich sage da immer, das ist Security by Obscurity. Das heißt, sie behaupten, es ist sicher, aber außer ihnen hat das nie jemand geprüft, weil es keine anerkannten allgemein öffentlich zugänglichen Sicherheitsverfahren sind, wo man eben weiß, dass sie funktionieren. Und das ist die viel größere Gefahr.
Kann ich mich als Konsument schützen, der ein bisschen Ahnung hat? Also ich nehme mal an, es läuft viel über WLAN möglicherweise.
Nein.
Dass man dann, nein, aber zumindest wenn es denn läuft, dass man dann einen bestimmten Hersteller favorisiert, der sich darum kümmert.
Ja, das ist ja das große Problem bei Smart Home schlechthin. Wenn ich Smart Home mache, dann bin ich mit dem Hersteller, wo ich die Zentrale gekauft habe, schon ziemlich festgenagelt. Wenn ich schon versuche, an diese Zentrale Geräte von anderen Herstellern, selbst wenn die das gleiche Protokoll verwenden, zu nutzen, dann klappt das nicht immer.
Was ja auch wieder ein Vorteil ist.
Ja, ist aber auch ein sehr großer Nachteil, denn das ist im Moment das große Problem bei Smart Home schlechthin. Jeder Hersteller backt sein eigenes Süppchen, sie machen das, was ihnen gefällt, versuchen sich so gut wie möglich abzuschotten, reden zwar nach außen immer von offener Kommunikation, aber eigentlich möchten sie gar nicht, dass jemand anders ihren Standard nutzt. Die wollen, dass die Leute gefälligst alles bei ihm kaufen. Und so geht das dann halt weiter.
Wenn Sie jetzt mal in die Kristallkugel schauen, erstens, was denken Sie, wann wird sich Smart Home durchsetzen? Und haben Sie da eher ein Horrorszenario oder eher ein Wohlfühlszenario?
Also ich fange mal mit dem Szenario an. Für mich ist im Moment Smart Home ein Horrorszenario, weniger wegen der Sicherheitsbedrohung, sondern einfach, weil nichts mit niemand vernünftig sprechen kann. Meine persönliche Vorhersage ist, wenn die Industrie so weitermacht wie bisher und danach sieht es aus, werden wir in den nächsten Jahren die Situation haben wie jetzt. Smart Home Anteporters steht vor der Tür, aber sie kommen leider nicht rein. Das wird sich nicht durchsetzen, wenn die so weitermachen.
Das heißt, der Markt bereinigt da nicht irgendwie? Vielleicht, dass sich wie bei der DVD dann irgendwann mal das System durchsetzt oder dass man jetzt merkt, dass DVD überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil es nicht mehr nachgefragt wird?
Möglicherweise bereinigt sich der Markt irgendwann, aber im Moment ist kaum erkennbar, dass da irgendein starker Player wäre, der Standards setzt, die auch von anderen adaptiert werden können, weil sie eben ihre Standards nicht offen haben. Es gibt zwar Anbieter wie etwa RWE, die ein relativ großes Portfolio haben, aber diese Plattform ist nicht offen, da können keine anderen mit rein. So habe ich dann so kuriose Situationen, dass ich beispielsweise eine Zentrale habe für die Heimautomation, die zweite für die Alarmanlage und die dritte für meine Videokameras und vielleicht die vierte für meine Kaffeemaschine, die dann über Smartphone gesteuert wird. Und das ist natürlich absolut unbrauchbar.
Also hier geht es um einen Weltstandard. Bitte macht ihn.
Und es gibt noch viel Gesprächsbedarf, merke ich. Vielen Dank, Georg Schnurer.
Und tschüss.
Sie hören das IFA-Radio. Unterstützt von Radio 1 und Deutschlandradio Kultur.
Bei uns im Studio ist jetzt Dr. Stefan Trings, Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität Berlin. Und Stefan Trings bietet im
nicht nächsten, sondern übernächsten, also im Sommersemester 2015, ein Seminar zum Thema Selfies in der Kunstgeschichte an. Aber wir wollen jetzt schon mal drüber reden.
Ja, und Selfie ist vielleicht nicht gleich Selfie. Möglicherweise gibt es da Unterschiede. Was macht ein möglicherweise dann wieder doch Selbstbildnis genanntes Foto oder eine bildliche Darstellung zum Selfie?
Nun, die einfachste Definition wäre natürlich, dass das Selbstporträt digitaler Art dann eben sofort ins Netz gestellt wird und weltweit verbreitet werden kann, potenziell.
Also das heißt, ein analoges Foto, was ich vorhin gerade getwittert habe, von mir auf dem Berg, zwar mit der ausgestreckten Hand, mit einer Spiegelreflexkamera, Fotofilm entwickelt, eingescannt und von mir irgendwie 30 Jahre später hier erst veröffentlicht, ist kein Selfie?
Das würde man doch noch gelten lassen.
Von der Wissenschaft jetzt.
Ja. Wie viele Personen dürfen denn eigentlich auf so einem Bild drauf sein, dass man es noch Selfie nennen kann? Darf da nur einer drauf sein? Oder ich kenne ein Selfie, da waren maximal 5 schon drauf. Also es war ganz gut gelungen. Ist das auch noch ein Selfie?
Ja, es gibt ja die Gruppenselfies als weitere Kategorie und die sind potenziell endlos. Also denken Sie an dieses berühmte, alle Twitter-Accounts sprengende Gruppen-Selfie von Ellen DeGeneres,
genau,
ja, mit den ganzen Stars aus Hollywood, aus der Oscar-Nacht. Da sind ja schon mal sehr viele drauf. In der Kunst gibt es einen Künstler, der Spencer Tunick, der wirkliche Massengruppen als Bildnis in die Welt schickt. Und das sind wirklich unendlich viele Köpfe und Leiber zu sehen.
Aber es ist schon an den Fotoapparat gebunden. Also Rembrandt, haben wir vorhin drüber gesprochen, das wäre noch kein Selfie, so ein Selbstbildnis.
Das wird dann eben in der historischen Ableitung in dem Seminar eine große Rolle spielen, inwieweit diese alte Tradition der Künstler-Selbstbildnisse schon viel vorbereitet hat. Also für die Bildgeschichte, der zweite Teil der modernen Kunstgeschichte, sind diese Selbstporträts Rembrandts in unterschiedlichsten Kostümierungen mit verschiedenen Posen und Gesten natürlich absolute Grundlage für alle Selfies heutzutage. Ist ohne gar nicht denkbar, ohne diese berühmten Vorbilder.
Was ist denn noch ein sogenanntes konstituierendes Element? Also ist es wichtig, ob ich mit dem ausgestreckten Arm, mit der Stange und vielleicht mit dem Stativ ein Selfie mache? Also sind Stativ-Selfies auch Selfies? Und man rennt so vom Fotostativ 3 Sekunden, 4 Sekunden, solange der Selbstauslöser braucht?
Das gab es ja immer schon seit Beginn der Fotografie sozusagen. Aber wichtig ist eben, dass mit dem Selfie auch in die Kunst sehr viel Neuerungen kommen, wie eben dieses leicht verwackelte, in Anführungszeichen dilettantische, wie zum Beispiel auch eben dieses ins Bild sich hineindrehen, überhaupt, dass Bewegung plötzlich im Porträt eine große Rolle spielt. Sie haben in Öl- auf Leinwandporträts nicht die Möglichkeit, Bewegung festzuhalten. Das
oder
geht maximal im Impressionismus, aber in den Selfies ist das fast schon gängig.
Oder auch mal eine Unschärfe?
Exakt. Ja. Das ist ja ganz wichtig, nicht? Oder die Healthies, wo dann nur die Haare zu sehen sind, in wildester, chaotische Anordnung aus Renaissance-Porträts zwar abzuleiten, aber doch etwas Neues.
Gibt es eigentlich eine wissenschaftliche Definition für ein Selfie oder wird da im Moment gerade erstmal dran gebastelt und diskutiert, was konstituiert ein Selfie?
Da wird noch tatsächlich dran geforscht. Es ist ja ein relativ junger Begriff, 2013 vom Oxford Dictionary überhaupt als Wort des Jahres wirklich geadelt. Seit 2002 erst nachweisbar auf dieser australischen Online-Seite von ABC, wo dann eben auch, wie Sie gerade betonten, die Unschärfe schon in der Erfindung des Begriffs Selfie eine Rolle spielt. Denn dieser Australier, der das erste Selfie als Wort eben ins Netz stellt, der entschuldigt sich gleichzeitig, sorry for the focus, also dass es unscharf ist. Und insofern ist es wie immer in der Kunstgeschichte dieser Begriff, wir könnten jetzt sagen, dass wir gerade in der Epoche der Selfie-Isms sind, um da einen Stilbegriff zu prägen. Und wie jeder Stilbegriff in der Kunstgeschichte ist das im Grunde ein Schimpfwort oder Diminutiv. Denken Sie an den Impressionismus, den Biedermeier, das waren ja alles Schimpfwörter im Grunde. Und so eben auch bei der Unschärfe der Selfies.
Ich schlage vor, wir machen jetzt mal ein Selfie von uns drei hier. In der Zeit spielen wir eine Musik und anschließend reden wir mal über die Motive der Leute, die Selfies überhaupt machen. Wir wollen jetzt den Leuten draußen zeigen, wie das hier aussieht, wenn wir mit ihnen ein Selfie machen. Das ist nicht Eitelkeit, sondern einfach nur Visual Radio vielleicht. Aber vielleicht gibt es ja noch andere Motive und die sind bestimmt auch in verschiedenen Kategorien unterteilt, kann ich mir vorstellen. Sie hören das IFA-Radio und Sie können es auch partiell als Stillfoto sehen unter @digiifa. Da haben wir gerade zwei Fotos getwittert. Ein Foto zeigt die Kollegin Vera Linz, wie sie sich im Hotelspiegel selbst fotografiert und dabei das Blitzgerät nicht ausgeschaltet hat. Also man sieht im Prinzip gar nichts von ihrem Selfie, also als Selfie jetzt wieder gesehen. Und dann haben wir noch ein Foto getwittert, was wir gerade angekündigt hatten. Uns drei hier im Studio, der Selfie-Experte und wir beide Moderatoren. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, Vera.
Ja, ich wollte wissen, ist das dann auch ein Selfie, wenn man sozusagen ein Blitzlicht dazwischen schaltet, sodass derjenige, der sich da selbst fotografiert, ja gar nicht mehr zu sehen ist?
Unbedingt. Also die Selfies, die partiell Teile des Körpers oder auch das Gesicht ausschalten, sind sogar sehr, sehr beliebt und in großer Menge zu finden.
Nun ist ja die Frage, aus welchen Motiven, habe ich ja gesagt, werden solche Bilder gemacht? Vera, vielleicht kannst du dich noch mal ein bisschen zurückhalten mit der Erklärung. Was würden Sie denn jetzt interpretieren? Warum hat die Kollegin Vera Linz sich im Hotelspiegel fotografiert? Gibt es da aus der Art und Weise, wie man sich fotografiert, Rückschlüsse auf die Persönlichkeitsstruktur?
Das ist ja die alte Verheißung jedes Porträts und jeder Beschäftigung mit Porträt, ob das wirklich funktioniert, aus den Selfies bestimmte psychologische Elemente rauszulesen, das sei dahingestellt. Ich denke eher nicht. Fakt ist, dass natürlich mittlerweile die Bewerbungschefs dieser Welt und die amerikanischen Wirtschaftsmagazine wie Forbes und andere sind voll von Artikeln darüber, den ersten Blick ins Internet richten, auf Facebook nachschauen, welche Bilder von sich selbst der jeweilige Bewerber dort hinterlassen hat. Und deswegen wundern sich viele, warum sie nicht genommen werden. Diese Selfies dort im Netz eingestellt sind überwiegend von diesen Bewerbungschefs der großen Firmen negativ beurteilt worden.
Ist das eigentlich ein narzisstischer Hintergrund, dass man sowas macht? Oder ist es einfach, zumindest was jetzt unsere digitale Zeit betrifft, einfach ein Trend? Alle machen es, also mache ich es mit.
Das sind, glaube ich, weniger narzisstische Antriebe, sondern die uralte Sehnsucht des Menschen, gegen den Tod, gegen die Vergänglichkeit anzukämpfen. Das ist ja ein Allgemeinplatz, dass jedes Porträt eine Arbeit gegen den Tod ist, nicht? Sie halten einen bestimmten Moment in ihrem Leben fest, dokumentieren den. Im nächsten Moment sind sie schon eine andere und morgen erst recht. Und insofern ist natürlich auf den vielen Renaissance-Porträts beispielsweise immer auch das Datum zu sehen und das Alter. Da steht dann immer im Alter von 52 Jahren war ich so und so. Und insofern ist das tatsächlich diese alte Tradition, die uns hier in dieser Vergänglichkeit festhält, in einem bestimmten Moment. Und dann kommt zum Zweiten dieses Digitalisieren. Das ist die alte Warholsche Verheißung. Andy Warhol hat ja prophezeit, dass jedermann 15 Minuten Ruhm in seinem Leben haben wird. Das ist nun erfüllt. Nie haben sich mehr Menschen mit Kunst, in dem Fall der Kunst des Porträts, beschäftigt als heute. Milliarden stellen diese Selfies ins Netz, arbeiten also explizit künstlerisch. Und zum anderen ist damit eben durch diese Digitalisierung, also Vervielfältigung, sobald wir das runterladen, haben wir eine Kopie dieses Bildes, eine andere Befürchtung überwunden, nämlich, dass die Reproduktion von Bildern automatisch zu einem Auraverlust führt. Das ist ja immer die Vermutung, nicht? Was ich
Walter
kopiere.
Benjamin.
Exakt, nicht? Dieser berühmte Aufsatz von 1936, wo Benjamin eben aus der Furcht vor diesen totalitären, überall hängenden Diktatorenfotos und Bildern schreibt, dass ein vervielfältigtes Bild automatisch seine Aura, also seine Aufladung mit Bedeutung verlöre. Das ist falsch, denn wir wissen ja alle, jeder, der als ein besonders gelungenes Selfie ins Netz stellt, und das wird eben millionenfach unter Umständen, wenn es wirklich gut ist, heruntergeladen, der lädt dieses Bild natürlich gerade mit Aura auf. Genau das Gegenteil erwirkt diese Vervielfältigung.
Aber ist das nicht dann doch vielleicht nicht nur an der Digitalfotografie festzumachen, wenn man bedenkt, das sagen Sie auch in Ihren Vorlesungen, dass bereits im Ersten Weltkrieg Soldaten genau gegen diese Vergänglichkeit geknipst haben im Schützengraben?
Absolut, das ist ja letztendlich die Nagelprobe auf diese zuerst natürlich sehr psychologisierende These, dass Porträt gegen die Vergänglichkeit und gegen den Tod anarbeitet, aber gerade im 1914 folgende im Ersten Weltkrieg haben wir überraschenderweise zahlreiche Fotos aus den Schützengräben auf allen Seiten, obwohl das natürlich von den jeweiligen Heeresleitungen strengstens verboten war, dennoch. Selbst Porträts aus dem Schützengraben, aber eben auch Gruppenporträts mit den Kameraden sind sehr häufig gemacht worden und dann eben an Freunde, Bekannte und Familie geschickt worden. Also ähnlich wie heute eben auch verbreitet worden.
Welche Auswirkungen hat es auf Religion? Das weiß ich, es gibt ja Religionen, wo es nicht erwünscht ist, dass man Bilder von sich selbst zumindest aufhängt. Und nun gibt es diesen Wahnsinnstrend. Man hat das Gefühl, alle machen es. Werden da auch solche religiösen Riten oder Gesetze unterminiert dadurch?
Absolut. Und es kommt zu einigen Paradoxen. Wenn Sie beispielsweise jetzt letzte Woche die Zeitung aufschlugen, konnten Sie ja lesen, dass gerade die Dschihadisten, die von der Religion her eigentlich ja ein Bildverbot haben, sich hervortun mit zahllosen ins Netz gestellten Selfies, natürlich auch Videobotschaften, die ja eine Bewegung von Selfies aneinanderreihung sind. Und da kommt es interessanterweise dazu, dass diese Selfies von Dschihadisten nun mit zum Beispiel Renaissance-Elementen oder alten Porträtelementen aus der westlichen Kunst aufgeladen werden. Also dass sich eben viele Dschihadisten mit Katze und Kalaschnikow abbilden lassen. Man denkt zuerst, oh wie niedlich, und forscht danach nach dieser Bildbedeutung der Katze im Islam und erfährt aus diesen ikonografischen, also Bildtraditionen, dass die Katze eben das Symboltier des Kameraden und Mitkämpfers von Propheten Mohammed war. Abu Huraira, und dass der Prophet selber sogar diese Katze gestreichelt hat am Rücken, und deswegen ist der Glaube im Islam und bei diesen Dschihadisten, dass eben die Katze niemals auf den Rücken fällt, sich das Genick bricht, sondern immer bewahrt wird, weil der Prophet selbst sie am Rücken gekrault hat, und deswegen dient sie auf diesen Porträts als Talisman. Also etwas, was wir eigentlich als niedliches, nettes Selfie ansehen, ist aufgeladen mit Bedeutung, und das gilt es eben für die Bildgeschichte zu analysieren.
Wobei die Frage interessant sein könnte, wie sich das vereinbaren lässt mit diesem Bilderverbot, also wie sich das, wie dann das Religiöse legitimiert wird. Aber wenn Sie hier reden, dann kriegt man schon so ein bisschen das Gefühl davon, was einen in dieser Vorlesung erwarten könnte. Ich hätte nie gedacht, dass es so ein weites Feld ist. Was werden Sie da ab dem Sommersemester, ist noch ein Weilchen hin, aber was werden Sie da tun? Was erwartet dann die Hörer?
Es ist nur ein Seminar, das muss man einschränkend sagen, also steht tatsächlich leider nur Studenten der Humboldt-Uni in dem Fall offen, aber es ist trotzdem, denke ich, gewinnbringend, weil wir beginnen werden mit einer ganz exakten Typologie, wo wir zuerst mal schauen, was gibt es überhaupt an unterschiedlichen Arten von Selfie, dann eben und eben auch, wie stellt sich der oder diejenige ins Bild, Dreiviertelporträt, Halbporträt, mit Bewegung, ohne ausgestreckte Arme oder wie auch immer. Und dann in einem zweiten Teil des Seminars wird es eben um die lange, lange Bildtradition dieser unterschiedlichen Gruppen von Selfies gehen.
Wer ein bisschen neugierig geworden ist, kann natürlich sicherlich mit den neuen Medien, vielleicht sogar mit einem Selfie, sich bei Ihnen bewerben für ein Buch. Wie kriegt man Kontakt zu Ihnen?
Über die Seite des Instituts für Kunst und Bildgeschichte.
Haben Sie die parat?
Das ist bei der Humboldt einfach, wenn Sie eingeben, Institut für Kunst und Bildgeschichte, Humboldt-Uni, kommt das sofort raus.
Gucken Sie sich dann auch die Selfies an, bevor Sie jemand ins Seminar gehen, oder geht das ein bisschen zu weit?
Nein, das tue ich tatsächlich nicht, aber es wäre rein theoretisch möglich, weil sämtliche bearbeiteten Themen werden ja heutzutage online gestellt, über Moodle in dem Fall. Und da sind natürlich die Studenten teilweise auch mit Selfies, also als zweiter Personalausweis sozusagen, vertreten.
Vielen Dank, Dr. Stefan Trinks, Kunsthistoriker an der Humboldt-Universität Berlin.
IFA Radio.
Vergessen Sie nicht, Ihre Anzündung zu erden.